Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Heute spielen wir mal Mäuschen bei einer der beliebtesten Fernsehsendungen Bayerns. Und damit herzlich willkommen, Carina Dengler. Schön, dass du da bist.
Servus Harry und liebe Grüße und hallo auch an alle da draußen, die jetzt gerade zuhören.
Heute ist Montag, hast du montags immer frei?
Montags ist ja der drehfreie Tag, genau. Und das ist so der Tag, wo wir uns auf die ganze Woche vorbereiten. Mit Text lernen, Drehbücher lesen, alles was dazugehört.
Also keine 4-Tage-Woche bei der Carina Dengler.
Nein, die Leute meinen immer, jetzt ist schon wieder daheim, aber dass wir nebenbei halt auch Text lernen und das alles vorbereiten, das sieht halt keiner.
Viele kennen dich ja nur als deine Serienfigur Kathi Benninger bei Daheim ist daheim. Wie viel Kathi steckt denn in der Carina?
Also anfangs weniger. Also wie ich da bei Daheim ist daheim angefangen habe, da war ich so ein richtig bunter Vogel. Also da wirklich, da habe ich ja total bunte Klamotten angehabt und wieder die erste Sendung ausgestrahlt worden ist mit mir oder mit der Kathi. Oh, ich habe das nicht anschauen können. Das war so schlimm. Echt? Das war so schlimm für mich. Ich habe wirklich am Sofa gehockt und habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte, oh Gott, was denken jetzt die Leute von mir? Aber das war ja dann wirklich im Nachhinein, es ist dann besser geworden. Da ist mir dann auch klar geworden, Mensch, das ist jetzt meine Rolle. Und was wir ähnlich haben. Ich glaube, meine Rolle hat sich ja weiterentwickelt innerhalb von 11 Jahren jetzt. Und die Kathi ist auch ein bisschen ruhiger geworden, hat ja jetzt eine Familie, also ein Kind. Und ich bin auch sehr familienbezogen. Also ich liebe das einfach, mit meiner Familie Zeit zu verbringen, mit Freunden Zeit zu verbringen. Und ich bin auch ein bisschen nachdenklicher geworden, doch.
Kannst du mittlerweile nicht zum Autorenteam, wie viele Autoren schreiben das Ding eigentlich?
Boah, jetzt fragst du mir was.
Das weißt du nicht.
Nein,
warst du da schon
das wechselt
mit drinnen?
Auch ständig, wirklich.
Warst du da schon mit drinnen und hast da Mäuschen gespielt, was Nein. sich die lieben Kollegen so ausdenken? Nein. Nicht.
Ich habe nebenbei so viel anderes gezeigt zum Tor.
Über also, all das werden wir heute sprechen, aber du bist noch nie reingegangen und hast gesagt, also Leute, so spiele ich das nicht. Ich kann so nicht arbeiten.
So krass jetzt nicht, aber man kann schon einmal aufgehen zum Chef oder halt zu denen, die dafür schreiben. Da gibt es ja Chefautorin und so, da kann man schon sagen, du, wie habt ihr denn eigentlich das vorgestellt oder kann man das vielleicht ein bisschen abschärfen? Also ich habe dann auch mal eine Geschichte gehabt, wo ich halt wirklich oben ohne dastehen habe müssen, wo ich quasi so, also das ist um Sexting gegangen, also dass halt jemand quasi, oder du machst ein Foto von dir und schickst es dann über WhatsApp, keine Ahnung, in Daheim ist daheim gibt es ja Servus Pudel und Servus Freunde und so.
Gibt es das echt oder ist das bloß so?
Nein, das ist nur für, also es ist Art Facebook, wir müssen da halt mit der mal keine Werbung machen und deswegen ist halt da, gibt es da andere Namen dafür, aber das wird das gleiche bespielt, also wie WhatsApp, YouTube, Facebook, sowas, nur halt mit anderen Namen, also Servus Freunde, Servus Pudel und da habe ich das damals quasi einem Freund geschickt, dieses Foto und das ist halt dann, der hat das dann online gesteuert und so und da ist halt so gegangen, ja, es war so im Drehbuch gestanden, dass ich halt quasi oben ohne dastehe und dass man halt auf dem Foto, dass ich halt meinen Arm quasi über die Brüste drüber halte und dass ich ein Foto von mir mache. Und dann haben wir gedacht, ah, irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich da irgendwie unwohl. Und ja, ich meine, daheim ist jetzt eine Serie, die ein bisschen harmloser ist.
Und familienfreundlich.
Genau, und dann habe ich halt mit dem Regisseur damals geredet, habe ich gesagt, du, kann man das vielleicht irgendwie anders lösen? Habe ich gesagt, die Kathi hat zum Beispiel so einen Spiegel im Schrank drin, also in meiner Kulisse, in meinem Zimmer quasi, da ist ein Schrank, da ist ein Spiegel drin, dass man das vielleicht über den Spiegel irgendwie lösen, dass man nur den nackten Rücken sieht. Also.
Ja.
Ja, und dann haben wir das halt so gelöst und da hat man drüber sprechen können, dann hat man sich auch wohler gefühlt und das ist schon sehr, sehr viel wert, weil dann vertraut man einfach auch ganz anders.
Wenn morgen jetzt ein Drehbuch kommt, was heißt, jawohl, es gibt jetzt eine Nacktszene, Oberkörper, Unterkörper frei, müsstest du das dann machen oder könntest du sagen, Leute, bin ich raus?
Das ist eine gute Frage, weil in die Situation bin ich noch nie so gekommen, aber ich glaube, ich dann einfach davor laufen. also bei uns war es immer so, dass wir immer was angehabt haben. Also auch wenn es so Bettszenen waren, man hat immer entweder so einen trägerlosen BH an oder so Klebedinger, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die hatte die Nippel abkleben und da gibt es auch so eine lustige Story, da habe ich wirklich einmal so eine Bettszene gehabt und da war es bestimmt 1030 Grad gehabt, keine Ahnung. Und unsere Studios sind ja wie so Container, also es sind so ganz große Studios, die sie halt wirklich auch aufheizen. Also wenn es draußen richtig warm ist, dann ist da drin halt auch richtig warm. Ja. Und wir liegen da in dem Bett und ich habe diese Nippelkleber drauf, gell, und dann spulen wir halt so und ich habe in der Szene aufstehen müssen und habe mir halt quasi T-Shirt drüber ziehen müssen und währenddessen, wo ich aufstehe, merke ich so, blub, diese Dinger fallen halt einfach runter und ich so, okay, schnell T-Shirt drüber. Die Kameras waren ja Gott sei Dank hinter mir, haben ja quasi den nackten Rücken gefilmt und nicht vorne, wie was runterfliegt.
Nipplegate in Lansing.
Und dann, ja, dann, die Szene ist dann genommen worden. Also es hat, nee, hat dann anscheinend passt, also es ist nichts aufgefallen, Gott sei Dank, aber dann musst du halt einfach weiterspulen. Also abbrechen darf nur der Regisseur, das habe ich mittlerweile auch schon gelernt.
Also ich könnte es nicht. Ich habe da so ein hohes Schamgefühl, geht gar nicht.
Ja, also ich glaube, es ist, wenn du das Umfeld hast, also ich bin in das Ganze so reingewachsen, ich meine, ich bin jetzt 11 Jahre bei der Homies daheim, das ist ja wie eine große Familie. Also wenn du da jetzt nicht irgendwie das Vertrauen in die Leute hast, wir haben ja auch zum Beispiel, wenn solche Szenen sind, dann ist Closed Set, also dann wird auch nicht über Bildschirme oder so irgendwie was nach draußen getragen im ganzen Haus, weil wir haben ja überall Monitore.
Ach so.
Die werden dann ausgeschalten, dann kann auch keiner irgendwie, weil wenn dann was falsch in die Kamera kommt oder man sieht irgendwas, dann sieht das auch keiner. Also es kann, dann ist das quasi, dann sind nur die Leute im Studio, die wirklich da sein müssen, also Kameraleute, Tonleute, also dann ist es wirklich so aufs Kleinste minimiert.
Intim ist es ja auch nicht mit 12 Leuten.
Nein,
was, überhaupt nicht. Was braucht man überhaupt, ich muss so viele jetzt wirklich, Leute am Set?
Ja, es, jeder hat seine Aufgabe. Also es gibt einen Regisseur, der natürlich die Anweisungen gibt, wie er sich die Szene vorstellt.
Ein Kameramann, einen Beleucht und einen Tonmann, dann sind wir bei 4.
Ja, aber wir haben ja 2 Kameras schon mal. Also damals waren es 3 Kameras sogar manchmal, die verschiedene Einstellungen machen. Im Studio ist meistens eh alles viel einfacher. Weil da kannst du dann, also bist du viel, viel schneller im Studio. Da hast du Szene manchmal auf 20 Minuten im Kasten. Im Außendreh ist das anders. Da musst du von jeder Richtung verschiedene Einstellungen machen. Und das zirkt sich dann auch 1,5, 2 Stunden manchmal. Und dann gibt es zum Beispiel Maskenleute, die schauen, dass alles sitzt, dass man gut ausschaut. Wen haben wir noch? Kostüm. Kostüm, die müssen ausschauen, dass halt das Blizzardl schön sitzt, dass man ja nicht zu viel sieht oder so.
Und der Abklebnippel auch ja, fixiert ist.
Ja, im Nachhinein haben sie mir dann reingebracht. Aber da war es schon wurscht, weil das war im Kasten.
Ja, es gibt viel zu sprechen heute. Angefangen hat es aber mal als Sängerin. Mhm. Wie alt warst du da?
Wie es so richtig losgegangen ist, war ich 13. Da habe ich meinen ersten Plattenvertrag bekommen.
Mit 13?
Genau, da war ich 13 und gesungen habe ich ja vorher schon immer viel. Also in der Schule haben sie schon gemerkt, Mensch, die kann das, der da gefällt ist. Und da habe ich auch eine Lehrerin gehabt, die hat mich da gefördert. Die hat dann auch, wenn irgendwelche Schulaufführungen waren, dann habe ich halt immer gesungen.
Also es gibt ja viele Kinder, die mit 13 singen, vielleicht sogar gut singen. Aber wie bekommt man den Plattenvertrag?
Ja, also ich sage einmal so, ich war halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort wahrscheinlich und es hat alles so sein müssen. Also ich war damals, habe wie gesagt schon immer gern gesungen und meine großen Vorbilder waren immer Sigrid und Marina. Ich weiß, das kennt ihr vielleicht auch nicht.
Nein,
jeder, aber
was ist das? Ist das so volkstümliche Musik?
Volkstümlicher Schlager, volkstümliche Musik, genau. Und Sigrid und Marina sind halt 2 Schwestern aus dem Salzkammergut. Und die habe ich damals beim Sammüller in Neumarkt, haben die einen Auftritt gehabt. Und ja, mit den Hoderlumpen, Zillert oder Hoderlumpen damals zusammen und da sind wir aufgegangen und mir hat das immer gefallen, die Musik. Und da habe ich mir gedacht, das möchte ich auch machen. Das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, krass, das gefällt mir. Genau das darf ich mir vorstellen. Und dann war das irgendwie, ja, im Juni, meine Mama hat im Juni Geburtstag und dann waren wir, also Bekannter von uns, der hat auch im Juni Geburtstag, einen Tag nach der Mama. Nee, halt einen Tag vor der Mama, ich bin ganz verwirrt. Einen Tag vor der Mama und meine Mama hat am Sonntag dann gehabt, genau. Also wir haben quasi dann reingefeiert. Und ich war da auf dem Geburtstag und habe halt dann der Mama, wollte halt um 12 Uhr ein Lied singen. Und habe halt da meinen CD-Player aufgebaut und habe halt da um 12 Uhr dann ein Lied hingeschmettert. Gell? Hab da gesagt, so.
Playback oder live?
Nein, live, aber halt dann mit CD.
Also Akustikteil
mit
und
Sigrid und Marina im Hintergrund quasi. Ich habe da noch kein Halbplayback gehabt. Also ich habe halt dann einfach das angeschalten und habe halt dann mitgesungen. Gell? Und unter den Gästen war halt damals eben die Schwägerin von meinem damaligen Manager, der halt dann mein Manager geworden ist. Und genau, und dann habe ich so gesagt, ja, mir gefällt das. Mir hat das einmal gefallen, ein einziges eigenes Lied zu haben. Und er hat gesagt, ja, ich kenne da jemanden, der schreibt Lieder und ja, ich kann dir die Nummer mal geben. Und dann hat sie mir die Nummer gegeben. Hat sie das über Wochen hingezogen und war halt schüchtern und habe mir gedacht, na, ich traue mich da jetzt nicht anrufen, was sage ich denn dem?
Hat nicht die Mama angerufen?
Na, dann habe ich den Papa jeden Abend genervt und der hat schon mal gesagt, du regst mich jetzt bald auf, dann rufe ich halt an, dann ist er Ruhe, hat er gesagt. Und dann, ja, dann, ich meine, der Papa, der ist Maurer, der ist halt jeden Abend von der Arbeit heimgekommen, war eigentlich kaputt, gell, und dann komme ich wieder daher, sage ich, Papa, rufst du da mal an? Und dann, ja, dann hat er da mal angerufen und dann ist der hingegangen, der damalige Manager eben, und dann hat er gesagt, ja, habt ihr irgendwas, was ich mir anhören kann? Irgendeine Aufnahme, irgendwas. Und hat der Papa gesagt, wir haben nichts. Und dann haben wir da ausgemacht, ja, so quasi, kommst du da mal ins Büro rein und dann schauen wir mal weiter. So, dann war natürlich das ausgemacht, gell? Wir haben den Termin gehabt, dass wir da im Büro vorbeischauen. Und ja, haben wir nichts dabei gedacht. Wirklich, ich war halt so blauäugig. Ich bin halt einfach, haben wir gedacht, ja, passt, da fahren wir jetzt hin. Ja. Naja, dann sind wir da hingefahren. Ich wieder meinen CD-Player immer dabei gehabt.
Sigrid und Marina.
Ja, genau. Sigrid und Marina, die CD dabei gehabt und hab das da hingestellt und hab halt dann da liegt geschmettert, hab da wieder gesungen. Aus dem Nichts einfach frei raus. Und dann habe ich nochmal akustisch, also ohne CD halt dann nochmal was gesungen. Und dann sagt er auf einmal zu mir, ja, Carina, also ich merke da was, ich höre da was, lass uns probieren, kriegst einen Plattenvertrag.
Ach, so schnell ging das?
Naja, und dann war ich da gestanden und dann hat meine Mama und mein Papa haben gesagt, ja, das müssen wir uns jetzt schon mal überlegen und so, also das lassen wir uns jetzt mal durch den Kopf gehen und dann rühren wir uns wieder bei dir. Und dann ging er mir hinaus und ich sage zur Mama, das weiß ich heute noch, sage ich zur Mama, du Mama, das hätte man doch jetzt gleich auch unterschreiben können. ich war 13, ich war so, ja. Was? Plattenvertrag, machen wir. Ich war da ganz, weiß nicht, das war einfach, ja, für mich war das festgestanden, dass ich das machen möchte. Und er hat aber auch, mein damaliger Manager hat dann wirklich auch nachgehakt und hat gesagt, ob ich das möchte oder ob irgendjemand anders das möchte. Er hat gesagt, nein, das möchte schon ich. Also das ist dann auch wichtig, weil es gibt nämlich in dem ganzen Bereich, ich habe das dann auch im Nachhinein mitbekommen, ich habe sämtliche Wettbewerbe auch mitgemacht und so, wo dann wirklich halt die Mütter manchmal hinter der Kamera gestanden sind und die Kinder vorgemacht haben, was die jetzt machen sollen.
Ach, tatsächlich?
Und das war halt meine Mama überhaupt nicht. Die hat sie immer im Hintergrund gehalten, auch mein Papa. Ich wollte das einfach und die haben mir einfach machen lassen, die haben mir vertraut. Aber da hat es wirklich Mütter gegeben, die sind da gestanden, die wollten, dass ihr Kind berühmt wird.
Und sind die dann auch berühmt geworden? Gibt es da welche, was du sagst, ja, den habe ich schon gesehen. Wahrscheinlich steht die Mama jetzt nur dahinter.
Nein, also von denen nicht.
Jetzt kommen ja wir aus der tiefsten Oberpfalz, weg vom Schuss. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine große Gesangskarriere.
Das stimmt, ja. Ja, das hat mich nicht aufgehalten. Also, ich weiß nicht, wenn man Träume hat, dann sollte man einfach schauen, dass man sie die erfüllt. Man lebt bloß einmal.
Hast du da eine Gesangsausbildung oder so gemacht, Gesangsstunden genommen?
Ja, ich war in Neumarkt in der städtischen Musikschule und habe da Gesangsunterricht genommen, später dann auch in der anderen Musikschule noch. Da habe ich aber dann gemerkt, dass man da mehr in die Operettenrichtung geht. Also man lernt schon verschiedene Techniken und so, auch wie man atmet und alles, das hat dann auch gepasst. Aber wie ich dann gemerkt habe, dass zu sehr in die Operettenmäßig, also ich kannte ja eigentlich schon Operetten auch singen und so, aber das hat man dann halt gelernt, aber wenn man das volkstümliche Schlager und so machen möchte, dann tut man es halt auch nichts kurz dabei.
Aber du hörst es nicht privat?
Doch.
Auch, tatsächlich?
Doch. Ich bin mit der Musik aufgewachsen. Also ich meine, wie du schon sagst, Dorf, da geht man auf die Kirche, da gibt es halt einfach diese volkstümliche Musik.
Die Mama und Papa schauen am Abend die volkstümliche Hitparade an und
damals,
dann schaut
genau,
man mit.
Da war das zum Beispiel dann Florian Silbereisen. Ich hab, Samstag, das war für mich das Highlight, wenn das Kummer ist. Und da habe ich damals auch den ersten Auftritt von Helene Fischer zum Beispiel dann live vom Fernsehen miterlebt und habe mir gedacht, die kann was. Aber denkt, der da wird was. Weiß nicht, ich habe da Gänsehaut gehabt und habe da schon gesehen, ja, die gefällt mir. Und damals für mich ganz groß war natürlich Stefanie Hertel. Das war für mich, ja, Stefanie Hertel war für mich Da hab ich ja Kassetten damals gekauft, das habe ich schon mal verzeiht irgendwo. Auf jeden Fall trauen sie verkürbe.
Ja, der Kassettenstand.
Der Kassettenstand,
der das Markt, war... Der große Markt, wo man an einem Stand so angeregnete Kassetten kaufen konnte.
Ja, und ja? Das war mein Highlight. Der trauen sie verkürbe, da habe ich immer hin müssen. Was für die Jungs halt zum Beispiel der Mähdrescher und das ganze Zeug war, war für mich der CD und der Kassettenstand. Ja, wirklich. Und dann bin ich da hin, habe mal Kassetten von der Stefanie Hertel damals gekauft. Und dann habe ich halt ein Lied war dabei, das habe ich rauf und runter gehört, wirklich. Immer wieder dieses Mambo-Fieber, immer wieder eine heiße Nacht. Das Lied. Und das habe ich halt noch im Kopf, das kann ich halt noch auswendig. Rauf und runter gehört. Und dann hat sie diese Scheißkassetten, muss ich gleich sagen, aufgehängt. Weißt du, kennst du das, wenn die sich so aufwiegelt?
Wo man mit dem Stift dann immer so zusammen.
Und das hat nichts mehr funktioniert, die war kaputt und ich habe geheult, wirklich. Ich war, Transiverkürber war vorbei, natürlich, wo kriegst du jetzt die Kassetten her, gell? Ja, und dass ich im Nachhinein wirklich dann bei Stefanie Hertel zum Beispiel in der Sendung mit dabei bin, also Weihnachten mit Stefanie Hertel oder da habe ich dann das erste Mal live mit ihr a cappella singen dürfen. Das war für mich, das war Bombe.
Also Gänsehautmoment.
Gänsehaut. Oder? Und wenn ich es halt nur anschaue, dann denke ich mir, wow. Also, dass ich die Chance da mal gekriegt habe, mit ihr dann auch live zum Singen. Ich meine, es war natürlich der Fernsehaufzeichnung, aber wir haben live gesungen, mit Live-Musikbegleitung. Es wird schon gleich dumper, war das damals. Und wir haben das auch gar nicht lange geprobt. Das war halt, wir haben uns kurz vor der Sendung haben wir uns gesehen. Dann haben wir gesagt, du, da haben wir da zwei Strophen singen, so und so, haben wir uns abgesprochen, sagt so, ja, sie macht die zweite Stimme dazu. Ich so, ja, passt. Und dann war da halt ein riesen Publikum und wir haben das dann einfach gesungen. Und das war Wahnsinn, ja. Hammer. Im Nachhinein war ja Stefanie Hertel dann bei der Home ist daheim, mal als Gast mit dabei.
Hat sie dich noch erkannt?
Nein, natürlich, ich habe ihr Handynummer.
Ach so.
Ich habe erst vor kurzem Sprachnachrichten mit ihr hin und her geschickt.
Ach so, also ja. Gibt's, du hast ja mittlerweile mit dem Singen aufgehört, aber es gibt schon noch Kontakte in die Szene, wo du dann sagst...
Doch, auf jeden Fall, ja. Aha. Und ich muss auch wirklich sagen, ich sage es jetzt mal wieder gern, Stefanie Hertel ist wirklich am Boden geblieben und total herzlicher und bodenständiger Mensch, ja.
Was war für dich in deiner Gesangskarriere der größte Gänsehautmoment?
Eigentlich der Musikantenstadl. Also der Musikantenstadl mit dem Andy Borg, das war mein größter Traum, dass ich da einmal singen darf. Und da habe ich damals dann auch von meinem Manager einen Anruf bekommen, hat er mich erst ein bisschen verarscht. Ich weiß gar nicht mehr, was er da genau gesagt hat. Jetzt weiß ich wieder. Er hat gesagt, ob ich da und da Zeit habe. Dann sage ich, ja, habe ich nichts vor an dem Tag. Ja, weil da müsstet ihr nach Passau fahren. Ich sagte, ja, was ist denn ein Passau? Ich habe keine Ahnung, weißt du. Sagte, ja, du darfst zum Musikantenstadl. Und ich, wir zum Musikantenstadl, wirklich. Das war für mich, das war einfach das Größte für mich. Wirklich, das war mein großes Ziel, dass ich da einmal hinkomme. Und das war nämlich zu der Zeit, wo der Musikantenstadl schon ein bisschen auf der Kippen gestanden ist, wo es eben geheißen hat, ja, es kommen nur 3, 4 Sendungen und dann ist vorbei. Und dann habe ich es wirklich nur neu geschafft und das war für mich das Highlight.
Man hat einen Plattenvertrag, aber dann kommt man noch nicht gleich zum Musikantenstadl. Mit welchen Anstrengungen ist das verbunden? Wie hat das Ganze damals ausgesehen?
Ja, also es hat damals geheißen 3 Jahre Aufbauzeit. Also es dauert 3 Jahre, bis man halt einmal ein bisschen so regional bekannt ist. Hab dann eben nach dem Plattenvertrag, das waren so 1-2 Wochen später, haben wir schon die ersten Lieder halt dann Demos habe ich gekriegt und hat es dann geheißen, ja, gefällt dir das Lied und dann ist halt auch für mich sein Lieder geschrieben worden und dann sind wir das erste Mal halt ins Tonstudio gefahren. Und da waren wir damals in Österreich und ja, es ist total krass, wenn ich mir das so vorstelle, weißt du, erst habe ich noch mit Puppen gespielt und dann waren wir stehen im Tonstudio, blöd gesagt, also es ist so.
Und der Papa war gerade noch auf der Baustelle und jetzt sitzt
und jetzt
er im Auto nach Österreich.
Genau, jetzt ist er mein Chauffeur und fährt mich nach Österreich, so. Und dann habe ich da mein erstes Lied aufgenommen damals, ich stehe auf Lederhosen. Das war dann auch mein Markenzeichen, die Lederhosen. Ich habe dann auch so Kopftürchen immer aufgehabt mit meinen Zöpfen und ja.
Hast du dir das ausgesucht?
Ja, doch. Ich wollte ein bisschen anders sein. Also ich wollte jetzt nicht so mit dem Dirndl, also natürlich habe ich auch Dirndl auch gehabt, aber irgendwie haben wir nach was gesucht, wo man dann ein bisschen auffällt. Das, was bei den Leuten hängen bleibt und dann habe ich gesagt, okay, Gott, das Kopftürchen habe ich irgendwann verflucht, weil man denkt, ich habe immer die gleiche Frisur und immer dieses scheiß Kopftürchen. Aber das war halt damals wirklich, wie dann mein erster Fernsehauftritt gekommen ist, immer wieder sonntags zum Beispiel. Da hat es ja damals diese Sommerhitparade gegeben. Da haben wir uns dann beworben mit einem Lied. Und ja, dann innerhalb von einem Jahr eben habe ich meinen ersten Fernsehauftritt gehabt. Da bin ich zu dem Casting. Da haben sie mich eingeladen mit dem Song und dann habe ich das halt vorgetragen vor dieser Jury. Und dann haben die gesagt, also das Mädel ist ein wahrer Sonnenschein und die kommt auf jeden Fall in die erste Sendung. Und ich so, ja, cool, cool.
Mit 14.
Mit 14 war ich da, genau. Da war ich 14, genau. Und dann war ich im Mai, war das, Mai 2009, war mein erster Fernsehauftritt bei Immer wieder Sonntags in der Sommerhitparade, wo ich halt auch einen Gegner hatte. So, dann war erste Sendung. Ich habe die erste Sendung dann hoch gewonnen. Also ich habe wirklich dann viele Prozente, viele Anrufe bekommen und es ging ja dann weiter, Woche um Woche. Ich habe es dann wirklich damals bis ins Finale geschafft. Und für mich war das damals so, also es war schön, es war aufregend und ich habe nie damit gerechnet, dass ich wirklich Woche um Woche weiterkomme. Wie soll ich das sagen? Sonntag war halt immer der Auftritt und Montag bin ich dann ganz normal in die Schule gegangen, wie wenn nichts gewesen war.
Aber deine Klassenkameraden haben doch das Ganze bestimmt mitbekommen.
Die haben das natürlich mitgekriegt, freilich. Aber ich war halt immer der Typ, ich war nie jemand, der angeben hat. Der gesagt hat, du, jetzt war ich da gestern im Fernsehen, jetzt habe ich gewonnen. Oh, ich bin jetzt die Beste, die Größte, die Schönste. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte am nächsten Tag in die Schule gehen. Ich wollte das ganz normal machen. Das war halt einfach mein großes Hobby, mein großer Traum, mit meiner Musik auf der Bühne zu stehen und die Leute frei zu machen. Und ich habe nie die Absicht gehabt, da groß anzugeben. Ich wollte einfach auch als der Mensch gesehen werden.
Kinder sind ja immer schlimm. Gab es in dieser Zeit auch negative Erfahrungen für dich, wo du sagtest, boah, hey, also ich stelle es mir so vor, ich wüsste nicht, wie ich mich in der Klasse verhalten sollte. Weil ich bin sehr kopflastig. Weißt du, was ich meine?
Ja, also die erste Zeit habe ich schon immer gut weggesteckt, glaube ich. Aber umso öfter, dass es halt dann vorkommen ist, Neid und. Also es gab wirklich auch Situationen. Ich habe in der Klasse zwei beste Freundinnen gehabt. Eigentlich eine beste Freundin, mit der, wo ich halt noch gut befreundet bin. Und der, da war das völlig wurscht, ob ich da jetzt auf der Bühne gestanden bin oder ob ich da jetzt, weiß ich nicht, irgendwie. Die hat mir einfach als Carina gesehen, als die Freundin, als den Menschen. Und die hat auch, wenn irgendwas war, die hat mir einmal verteidigt. Die hat dann auch gesagt, also, jetzt lasst es doch einmal in Ruhe, oder? Ich habe sowas gehasst, wenn ich auf das eine irgendwie reduziert worden bin, wo es dann quasi, du Rampensau. Und es gab eben diese Situation, wo ich mal in die Schule gekommen bin und es hat kein Mensch mehr mit mir geredet. Bis auf eben meine Freundin. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt das? Weißt du bist, kommst in die Klasse, du wirst nicht beachtet, du bist irgendwie, weiß ich nicht, ich war da. Ja, und dann, das hat sich wirklich, wirklich reingehängt bei mir, wo ich mir denke, warum können Menschen manchmal so gemein sein? Dass sie einen anderen einfach einmal nichts gönnen. Weil im Grunde habe ich mir alles selber erarbeiten müssen. Es gab oft Tage, wo ich von der Schule heimgekommen bin, da wo ich Tauste hinter mir zugehauen habe, wo ich dann, also bei uns gibt es so einen Gang, wo Treppen aufgeht, das halt immer ein bisschen. Und da bin ich hinaufgegangen und habe erst einmal gesungen. Und Mama hat gewusst, wenn ich jetzt hinaufgehe und singe und nicht vorher esse oder Hausaufgaben mache, dann ist irgendwas gewesen.
Wenn du jetzt mal von außen auf dich drauf schaust, wie du klein warst, also in diese Zeit, hast du dich da irgendwie verändert? Weil, hallo, Erfolg verändert.
Ich glaube, vom Menschlichen her habe ich mir jetzt, ja, wie soll ich das sagen? So nach außen hin bin ich, glaube ich, schon die gleiche geblieben. Dass man mich halt immer nur sieht, dass ich die Fröhliche, die Lustige, die Aufgeschlossene, der Mensch bin, der auch viel auf andere schaut, wie es denen geht. Und innerlich bin ich schon sehr, wie soll, ja, nachdenklicher. Ich mache mir mal über so viel Gedanken, über Sachen, wo mein Freund zum Beispiel sagt, Carina, zerdenk da doch nicht wieder so viel. Jetzt mach doch einfach. Und früher, wie gesagt, habe ich es einfach gemacht, da habe ich nicht viel drüber nachgedacht. Und mittlerweile zerdenke ich mir total viel. Was könnte sein, wenn? Was wäre, wenn? Was kann jetzt der über mich denken, wenn ich jetzt ungeschminkt aus dem Haus gehe?
Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr stressige Zeit. Parallel zur Schule und dann noch eigentlich ein Fulltime-Job als Sängerin.
Ja, war wirklich eine stressige Zeit. Die Anfangszeit und so, da war das alles, ich habe da halt einfach funktioniert. Ich habe dann auch nach der Schule eben meine Lehre als Friseurin gemacht und habe halt geschaut, dass ich dann nebenbei eben die Musik halt, die Auftritte noch weitermachen kann.
Warum die Lehre als Friseurin? Du hättest dich doch voll und ganz der Musik widmen können.
Ja, hätte ich. Aber ich bin ja trotzdem bodenständig erzogen und wollte halt was in der Tasche haben, wo ich sage, da kann ich drauf zurückgreifen, wenn wirklich das einmal nicht mehr laufen darf. Und wir haben halt auch in einer Zeit, wo du mit einem Fernsehauftritt jetzt nicht irgendwie einen Durchbruch hast, sondern du musst da wirklich 15, 20 Fernsehauftritte haben oder was, dass dir mal jemand kennt, Glück sagt. Also damals war das ganz, ganz anders.
Würdest du mit all dem, was du weißt, heute nochmal diese Ausbildung als Friseurin machen?
Ja. Doch, weil das bleibt mir ja. Wir sollen, also ich bin ja damals wirklich in der Überlegung gekommen, mache ich die Lehre jetzt fertig, weil genau zu dem Zeitpunkt ja daheim gekommen ist mit dem Casting und alles, wo ich dann auch die Zusage bekommen habe und ich war da gerade im zweiten Lehrjahr. Dann habe ich gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Breche ich die Lehre jetzt ab? Ich war dann wirklich kurz davor, ich habe ja dann eigentlich schon gesagt, ich mache es nicht.
Bei daheim ist daheim oder die Lehre?
Na, bei daheim ist daheim. Also ich habe wirklich, weil die Lehre, weil ich die fertig machen wollte, weil man dachte, ich habe mir jetzt so einen Arsch aufgerissen. Du weißt ja nie, wie irgendwas funktioniert. Du kannst ja von heute auf morgen auch irgendwie vergessen sein und wo dann jeder sagt, das interessiert mich nicht mehr, die Musik interessiert mich nicht mehr und keine Ahnung. Und ich wollte dann einfach was haben, wo ich sage, was, da kann ich darauf zurückgreifen. Friseurin hat mir schon immer gefallen, das Kreative und vor allem auch mit Leuten in Kontakt sein und ja, dann war das für mich eigentlich festgestanden, dass ich das mache. Und ich habe immer, als Kind habe immer gesagt, ich werde Sängerin und Friseurin.
Ach, tatsächlich. Ja. Also war Friseurin schon ein, ich nenne es jetzt mal Traumberuf.
Ja. Also früher hat Mama nie die Haare stecken dürfen, das habe ich immer alles selber gemacht.
Gab es in dieser Zeit irgendwann mal einen Punkt, wo du sagtest, boah, hey, alle gehen feiern, ich bin am Wochenende generell auf irgendeinem Fest auf der Bühne, mir wird das alles zu viel?
Ja, der Punkt ist definitiv gekommen. Das war aber dann auch, also es war parallel zu dem, wo ich unter der Woche halt eben schon bei daheim ist daheim beim Drehen war und am Wochenende dann auf der Bühne gestanden bin und wo ich halt gemerkt habe, hey, ich habe fürs Privatleben halt überhaupt keine Zeit mehr.
Bist du der Meinung, im Nachhinein hast du irgendwas versäumt?
Auf der einen Seite denke ich mir ja, zum Beispiel was halt Privatleben angeht, was Freunde angeht, also was auch feste Partnerschaften angeht. Wie gesagt, ich habe damals immer gedacht, ich darf jetzt keinen Freund haben, weil dann da die da nicht mehr funktionieren oder ich habe da gar keinen Kopf dafür gehabt in dem Moment. Freilich hätte ich es mir gewünscht, dass ich auch jemanden hätte, der hinter mir steht oder die, ja, mit dem ich auch irgendwie Sachen teilen kann. Ich meine, in dem Moment waren es halt meine Eltern auch viel. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ich habe Sachen erlebt in dem Alter, was andere nie erleben würden.
Mein Lieblingssprichwort ist, es kommt im Leben immer genau so, wie es kommen muss.
Auch wenn es manchmal schwer ist.
Und ich kenne keinen Menschen, bei dem es nur leicht ist. Ich kenne keinen.
Du, aber das war ja wahrscheinlich dann auch langweilig, wenn alles immer super war. Also dann schätzt man halt diese schönen Tage, diese schönen Stunden halt wieder viel, viel mehr.
Auch wenn es wenige sind, weil man ja Tag und Nacht prinzipiell nur arbeitet.
Ja, das stimmt. Aber es, wie gesagt, es kommt halt irgendwann auch der Punkt, wo man halt dann mal sagen muss, okay, es muss sich vielleicht auch was ändern.
Geändert hat sich's dann. Ich wollte gerade sagen, normalerweise würde ich jetzt einen schönen Podcast-Abschluss machen, aber nein, es ist ja Carina Dengler hier, denn eigentlich geht's ja jetzt erst los.
Ja, eigentlich sind wir mittendrin, da die Song.
Wir sind mittendrin. Es ist doch, ich glaube, es war der Wendepunkt in deinem Leben, als diese Casting-Anfrage oder wie bist du zu Daheim ist daheim gekommen?
Also ich war halt ja viel mit der Musik unterwegs, habe meinen Manager damals gehabt. Und der hat irgendwann in der Zeitung von einem Casting gelesen. Damals war das ausgeschrieben für die Rolle Luzi. Und dann hat mein Manager damals gesagt, Carina, das war doch was für dich. Da habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich habe doch noch nie irgendwas mit Schauspiel am Hut gehabt. Ich weiß nicht, habe ich gedacht, also ich bin doch Sängerin und keine Schauspielerin. Und so naiv, wie ich halt auch damals war, weißt du, ich habe halt einfach, ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Und man dachte, naja, dann probierst du es halt, kann ja nichts schief gehen.
Du bist mit Papa nach München, nach Dachau gefahren, der Castingdirektor hat gesagt, wo ist ihr Demoband? Und der Vater, wir haben ja nichts.
Nein, in dem Moment nicht. Nein, da ist nicht so gelaufen wie beim Plattenvertrag. Aber ich werd ihn nie vergessen, wirklich. Nein, da war es so, dann habe ich irgendwann zu meinem Manager gesagt, okay, habe ich gesagt, probieren wir es. Kann ja nichts verlieren, gell? Und dann, bin ich dann eingeladen worden. Es hat, ich glaube, 2 oder 3 Castings gegeben, wo halt die Mädels eingeladen haben quasi zum Casting. Ich weiß nicht, das war Samstag. Ich war Samstag natürlich nur im Friseurgeschäft gestanden bis um 1. Hab keinen Menschen was davon erzählt, weil man gedacht habe, nein, gerade beim Friseur was ich da erzählt, das weiß dann gleich das ganze Dorf. Und ich habe mir gedacht, nein, solange ich nicht weiß, ob das jetzt überhaupt hinhaut oder nicht, werde ich keinem Menschen was sagen, weil, ja, dann mache ich jetzt mehr Aufriss, als was vielleicht dann ist. Und dann bin ich da um eins aus dem Geschäft rausgegangen und dann habe ich halt meinen Text noch im Auto. Mein Manager ist damals mitgefahren, habe meinen Text, wir haben so einen Text gekriegt, der war halt dann zum Schluss hin, hat man sich was einfallen lassen müssen. Also das, ja, offenes Ende quasi. Man hat dann einfach spontan sein müssen. Und dann habe ich das im Auto noch gelernt, den Text, und bin da hin und bin da dort. Und dann kommt schon eine aus dem Zimmer raus. Hübsch Mädel, gell, blonde Haare, zittert am ganzen Körper. Und dann hab ich gedacht, leck mir Marsch, was haben sie jetzt mit dir da gemacht? Wirklich, das war so, ich hab mir gedacht, okay, was mache ich hier? Und dann, ja, da war ich dran, da bin ich halt da reingegangen. Und da war damals der Produzent der Sendung und ich glaube zu dritt oder zu viert waren sie in dem Zimmer drin. Und ein Hund, Golden Red River. Und dann steht der Hund auf, kommt zu mir her und lässt sie streicheln. Und dann sagt der Produzent, sagt auf einmal, komisch, das hat jetzt bei nur keiner gemacht. Ich dachte, okay. Und dann habe ich mich da hingestellt, dann habe ich halt auch einen Partner eben gehabt, der mit mir das halt dann gespielt hat.
War das schon einer aus der Serie?
Nein, das war der Caster damals. Und dann habe halt ich zum Schluss das offene Ende, ich habe halt da Drama gemacht, gell, Liebeskummer und was weiß ich was, und habe halt mir da Sachen ausgedacht und habe halt einfach drauf losgespielt. Mit meinem Dialekt, mit Oberpfälzerisch. Ich meine, mittlerweile kriege ich ja manchmal wegen einem oberbayerischen Slang mit rein. Also verzeiht es mir. Aber wenn mein Dach so lang ist, dann irgendwann färbt es ab.
Ich habe gehört, Mythos, dir wurde das Oberpfälzische beim Drehen abtrainiert, weil Ho de Bo kann man in Lansing nicht brauchen. Stimmt das?
Ja, also mir hat am Anfang halt keiner verstanden. Aber ich muss jetzt nochmal kurz auf das Casting zurückzukommen. Ja. Ich habe das dann gespult und habe halt gesehen, die Augen werden immer größer, gell? Immer größer. Und der schaut mich an und denkt mir so, okay. Dann kommt nur der Satz. Also, danke, das war's. Wir melden uns bei dir. Da dachte ich, okay. Ob das jetzt ein kurzes Zeichen ist, weiß ich nicht, gell? Ja, und dann wochenlang habe ich nichts mehr davon gehört, gell? Dann stehe ich wieder im Friseurgeschäft, keiner hat davon gewusst. Für mich war das irgendwann auch abgeschlossen. Man dachte, ja, da kommt eh nichts mehr. Und dann stehe ich halt im Friseurgeschäft, das Telefon klingelt, geht eine Kollegin hin, dann sagt sie auf einmal, Carina, da ist jetzt jemand vom Bayerischen Rundfunk für dich dran. Sag ich, ja, habe ich gesagt, genau, verarscht mich jetzt, gell. Sagt sie, nein. Hat sie gesagt, jetzt geh mal hin. Ich an das Telefon gegangen, in der linken Hand habe ich die Schere gehabt und weißt du, die Leute waren da gehockt und ich gehe ans Telefon und sagt der Percy war damals dran, sagt er, herzlichen Glückwunsch, Carina, du hast die Rolle. Und ich so, echt jetzt? Also, ich habe in dem Moment, ich weiß, soll ich lachen oder soll ich greinen? Die Leute hocken da, ich habe keinen Menschen, was davon verzeiht, weißt du. Und ich denke mir so, was mache ich jetzt? Ich so, ja, mein erster Satz war dann bloß so, das muss ich mir jetzt noch überlegen. Und da bin ich jetzt gedacht, spinnt die? Wirklich? Weißt du, jeder andere hätte wahrscheinlich einen Luftsprung gemacht und ich habe dann gedacht, scheiße, wir bringen das alles unter den Hut. Ich muss meine Lehre irgendwie fertig machen. Es sind so viele Fragen dann gekommen. Und ja, dann habe ich irgendwann auch mit der Chefin drüber gesprochen und irgendwann ist es dann an der Berufsschule halt durchgesickert, dass ich eben dieses Angebot habe oder diese Chance habe, da mitzuspielen. Dann haben die gesagt, Carina, also ganz ehrlich, das ist eine Riesenchance, lass dir das nicht durch die Lappen gehen, mach das. Ich habe gesagt, ja, aber was mache ich denn mit der Lehre? Und ja, dann habe ich gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, dann war der Rektor eben damals von der Berufsschule war hinter mir gestanden, meine Chefin war hinter mir gestanden. Ich weiß gar nicht, wie viele Modelle, dass ich in der Woche noch geschnitten habe und einfach habe mich dann vorbereitet. Ich bin vom zweiten Lehrjahr dann ins dritte Lehrjahr in die Klasse mit reingekommen, habe verkürzen können, also quasi von 3 Jahren Lehrzeit auf 2 Jahre Lehrzeit. Es war totale verrückte Zeit irgendwie.
Ein wilder Ritt.
Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich zeig das jetzt durch, aber ich möchte meine Lehre abschließen. Das war für mich ganz wichtig, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, schaffe ich das überhaupt mit dem ganzen Druck oder kann ich den überhaupt standhalten? Und ich wollte halt irgendwas haben, wo ich wieder drauf zurückgreifen kann. Weil, keine Ahnung, irgendwie, ich denke mir halt so, du weißt ja nie, was auf dich zukommt. Und ich habe jetzt die Lehre gemacht und die mache ich irgendwann, also wenn ich es jetzt abbrechen darf, ich darf es nie irgendwann fertig machen.
Mir tut jetzt gerade mein Magen weh. Ist da ein Riesenstress. Du hast Auftritte, du hast eine Rolle im Nacken, auf die man sich ja auch irgendwie vorbereiten muss. Das ist ja bestimmt, wie viel Zeit war zwischen Anruf und ersten Drehtag?
Naja, das war schon, glaube ich, so ein Vierteljahr oder dazwischen. Ja, aber trotzdem. Also das war so März, April rum, wo ich den Anruf gekriegt habe. Und im Juli, 1. Juli, war dann der erste Drehtag 2013.
Hallo, eine komplette Ausbildung wuppen, weil dir wurde ja da auch nichts geschenkt. Mhm. Singen parallel noch und auf eine Rolle vorbereiten, ich sag's nochmal, mit null Erfahrung plötzlich in eine Fernsehproduktion geschmissen werden. Ja. Hey, ich hab gerade Bauchweh.
Ja.
Wie bist du mit dem Stress umgegangen?
Ich weiß es bis heute nicht, keine Ahnung. Ich habe damals auch noch bei uns, war Kirwa auch noch.
Ach so,
Da war die Kirwa mal leider, da habe ich noch einen Kirwa-Bam mit austanzt. Also das war dann auch noch und das wollte ich unbedingt noch mitmachen. Also es war wirklich zu der Zeit eine geballte Ladung, die da zusammengekommen ist. So. Und dann war für mich halt eben festgestanden, ich mache die Lehre fertig. Ich habe die Leute hinter mir gehabt, Gott sei Dank. Habe ja auch damals mittlere Reife eben abgeschlossen, also 10. Klasse. Und das ist mir auch zugute gekommen, zu den guten Noten, die ich halt dann nur gehabt habe, dass ich eben verkürzen habe können. Und habe meine Chefin hinter mir gehabt, die halt auch jeden Tag gesagt hat, du bringst jetzt da Modelle oder wenn da jemand reingekommen ist und gesagt hat, darf die jetzt halt an dir halt schneiden, Haar schneiden, keine Ahnung. Dann hat sie dir hingeguckt und habe ich halt da geschnitten und gemacht und getan. Und sie hat mich jeden Abend dann ausgefragt, weiß ich nicht, mit Farben und allem drum und dran, einfach, dass ich da das alles aufholen habe können. Und dann habe ich da halt in der Woche, wo ich bei daheim ist drehen angefangen habe, habe ich mal Examenprüfung gehabt, die praktische.
Parallel zum Drehen, erste Drehwoche.
Mhm. Also ich habe die Prüfung gemacht, am nächsten Tag habe ich gedreht. Dann habe ich zwischendrin nochmal irgendwie an einem anderen Tag habe ich nochmal Prüfung gemacht und dann war ich wieder beim Dran.
Oh Gott.
Also, aber irgendwie habe ich es dann geschafft. Ich habe die Lehre gut abgeschlossen, habe das jetzt in der Tasche und dann habe ich gedacht, so, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und dann habe ich jetzt halt so die erste Zeit, das war dann also 4-5 Wochen, war eigentlich erst einmal so Probezeit, blöd gesagt, bei der Hamister daheim, wo die erst einmal geschaut haben, hey, ist sie dem Druck hier überhaupt gestanden? Also, kann ich das aushalten? Ja, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, weil ich war am Anfang, war ich schon echt, also wenn eine Rolle in der Sendung eingebaut wird, dann hast du anfangs halt Massen an Texten, Massen an Szenen, weil die müssen die ganze Rolle ja erst einmal aufbauen und
formen.
Genau, und das war echt, also ich habe da gelernt. Ich hätte an der Schule hätte nie gedacht, dass ich immer so viel auswendig lerne. Das war für mich der Horror. Gedichte auswendig lernen oder sonst irgendwas. Ich dachte, oh Gott, das brauche ich immer, mein Leben brauche ich das nicht mehr. Gell?
Und jetzt lernst du seit 11 Jahren Gedichte auswendig.
Ja, die halt auch, weißt du, du machst eine Szene und dann ist er wieder vergessen. Also das ist so. Aber am Anfang habe ich auch nichts vergessen können. Ich habe am Anfang immer gedacht, ich muss mir jetzt jede Szene muss ich mir merken, jeden Text merken, bis dann irgendwann noch mal eine Kollegin gesagt hat, Carina, du musst doch auch wieder vergessen. Sag ich, ja, aber wie mache ich denn das? Weißt du, ich habe immer so auf das. Oh, und dann dachte ich, und dann irgendwann der Kopf ist immer größer geworden und immer voller. Und dann dachte ich, ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
Ja, wie machst du es jetzt?
Ja, du, mittlerweile, das hat sich dann ergeben. Das hat einfach die Zeit gebracht. Ich, wenn eine Szene abdrehe, wenn der Regisseur sagt, und danke, das war's, dann ist die Szene gelöscht.
Ist und die erste noch im Kopf?
Die erste?
Ja.
Nein, ich weiß zumindest noch, also im Text weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß zumindest nur, dass die draußen im Außendreh war, an diesem Dorfbrunnen, wo ich mit der Mama telefonieren habe müssen. Also übers Telefon, Handy. Bin da quasi über den Dorfplatz marschiert und habe da mit der Mama in der Oberpfalz telefoniert. Weil ich bin in der Serie A Oberpfälzerin. Was man vielleicht mittlerweile nicht mehr so hört. Um auf die Frage jetzt zurückzukommen, die du vorhin gestellt hast. Ich habe dann, irgendwann ist der Produzent oder ja, der Chef der Sendung dann gekommen und hat gesagt, Carina, wir müssen das abschärfen. Also du darfst nicht mehr Bayer singen, Mäuler, Baum, das versteckt keiner. Da habe ich mir auch erst gedacht, naja, aber die haben mich doch als Oberpfälzerin eingekauft. Also wenn ich jetzt irgendwie anders rede, dann sagen doch die daheim gleich. Also sagen wir mal, das ist doch nicht oberpfälzerisch, das ist doch nicht, verleugnest du uns jetzt? Habe ich dann auch aufgehört, wo sie gesagt haben, ja so quasi, schamst du dich für die Oberpfalz oder ich weiß nicht. Dann habe gesagt, na, aber die Leute, oder die wollen ja, dass jeder das versteht. Also wir haben ja auch wirklich deutschlandweit, Österreich haben wir Fans. Und dann habe ich mir halt da ein bisschen
Zusammengerissen,
dass ich halt da ein bisschen mehr oberbayerisch rede und habe das dann für mich so genommen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich privat bin ja dann auch nach Dachau, also ich habe dann mehr in Dachau gelebt, wie jetzt daheim in der Oberpfalz, dann nimmst du ja auch irgendwann diesen Dialekt an oder diese Sprache an. Und ich habe es dann einfach so gesehen, dass die KTJ nach Lansing gezogen ist und immer mehr diesen Dialekt halt dann angenommen hat. So.
So und, ist es ja auch normal.
Aber wenn ich mich aufreg, oder wenn du dich aufregst, dann kommt halt die geballte Oberpfalz.
Und die kommt auch in der Serie zurück?
Schon, doch ich möchte schon immer schauen, dass das dann ein bisschen rauskommt. Also dass ich dann schon so, keine Ahnung, dass ich mir da ein bisschen oberpfälzerisch, ein bisschen aufrecht dann.
Würdest du sagen, dass alles, was du gemacht hast, dich nach Lansing geführt hat?
Ich glaube schon, weil hätte ich das vorher mit der Musik nicht gemacht, hätte ich vielleicht auch gar nicht gewusst, wie mit, wie soll ich sagen, mit der Kamera umgehe. Also, weißt du, ich habe ja dann Erfahrungen gesammelt mit der Musik, wo ich dann halt direkt in die Kamera schaue, wo ich halt mit dem Publikum spiele über die Kamera, wo ich halt auch viel dazugelernt habe, auch was Interviews betrifft. Und ich glaube, das Ganze hat mich halt vorbereitet auf die Zeit, weil daheim ist daheim, hat mich halt erst dann so richtig bekannt gemacht.
Wann hast du zum ersten Mal gedacht, ja, jetzt habe ich es geschafft?
Ich weiß gar nicht, ob es den Punkt irgendwie gegeben hat, weil ich mich nie so wichtig gesehen habe. Im Grunde für mich bin ich immer nur der Mensch, der halt aus dem Dorf kommt, der halt einfach Sachen gern macht, aber mir nie irgendwie der Wunder, wo es eingebaut habe, weil ich jetzt da im Fernsehen komme oder weil ich jetzt da auf der Bühne stehe. Weiß ich nicht, ich bin halt so aufgewachsen, weißt du? Alles, was man sich erkämpft oder erarbeitet, das wird dann nicht alles geschenkt. Und natürlich, also wenn ich dann halt Leute irgendwann kenne, wenn du halt bloß durch die Stadt gehst oder keine Ahnung und dann sagen, hey, kann ich ein Autogramm von dir haben? Das ist dann schon, was du denkst, huh.
Wenn ich jetzt mit dir noch in München über Marienplatz rauf zum Stachus schlendern würde, wie viel würden dich ansprechen?
Das hast du jetzt gut erwischt, weil ich, ohne Scheiß, ich kann in Dachau und in München kann ich besser vor die Haustür gehen. Also da bin ich ein bisschen anonymer, wie jetzt zum Beispiel halt am Dorf oder ja. Wobei, ich muss sagen, ich war einmal in Österreich im Urlaub und war einmal 2000 Meter am Berg um. Das sind so Situationen, wo man so denkt, okay. Weil mich erkennt man halt doch auch oft übers Lachen und übers Reden.
Ja.
Über Stimme, ich weiß nicht. Mein Freund sagt da oft einmal, sei doch einfach stark.
So nichts.
Wirklich, weil das ist, ich weiß nicht, mich kennt man halt dann einfach. Und dann waren wir da 2000 Meter am Berg um und sind halt da gewandert, 30 Grad hat es gehabt, geschwitzt habe ich gar, Käppi aufgehabt und ja, haben mir gedacht, ungeschminkt. Und dann sind wir halt wieder am Abstieg gewesen und dann sind uns so Gruppen entgegengekommen, die haben halt dann meinen Papa gefragt, ob er ein Foto für ihn machen kann. Und ich sag halt dann bloß so, ah, Papa, jetzt hast du keine Brühe nicht auf, hoffentlich wird das was Gescheites.
Ja.
Und die schaut wirklich von einem Moment auf den nächsten, schau es mir an, die Kathi.
Echt?
Ja. Und ich hab gedacht, oh, war ich doch einfach stark geblieben, weißt du. Aber die haben so eine Freude gehabt, weil sie mich halt gesehen haben. Und dann haben wir ein Foto gemacht und denk mal, mir war es ein bisschen zwider, weil ich halt total verschwitzt war, keine Ahnung. Aber im Grunde bin ich ja einfach auch bloß ein Mensch. Und das Schöne ist, wenn die Leute halt trotzdem auch was sagen, weil dann es nix sagen, dann darf man so auch seinen Teil denken. Weißt du, dann darf man so auch denken, du, gefällt dir nicht das überhaupt, was ich mache? Oder?
Gehen wir wieder zurück zum ersten Arbeitstag bei der Horm ist daheim. Wie läuft das ab? Beschreib uns das mal aus deinen Augen.
Also am ersten Tag habe ich mir gedacht, okay, wo bin ich hier gelandet?
Warum?
Naja, weil für mich das war halt ein komplett anderes Leben. Ich kann es nicht beschreiben. Du stehst auf einmal vor der Kamera, du bist in so einem Studio, du bist wie in so einer Parallelwelt. Weißt du, ich habe auf einmal irgendwie zwei Leben geführt. Also ich habe mein Privatleben irgendwo gehabt. Nein, ich habe drei Leben geführt. Das ist total bescheuert. Weißt du, auf der Bühne als Sängerin, dann Privatleben und dann halt eben nur bei daheim ist daheim. Vor allem, ich habe halt das vorher, ich meine, daheim ist daheim, ich habe zwar schon gewusst, dass es die Sendung gibt, meine Oma und mein Bruder haben das halt immer angeschaut und dachte, was schauen denn die da?
Hast du die Schauspieler schon gekannt da dort? Hast du da auch Vorrecherche betrieben? Jetzt unter uns, so also, Vorrecherche, aha, das ist die Silke, ah ja, das ist die Christine,
ja.
Okay, Reimer, Pop, ja, super. Ja, ja. Hast du das gemacht oder bist du hingefahren und sagst, servus, wer bist denn du?
Also ich habe dann, wie gesagt, ich habe das vorher schon mal, ich habe gewusst, die Sendung gibt, habe da hier und da mal geschaut und was schauen sie denn mal an, mit Oma und der Bruder, haben wir immer wegen so mitgeschaut und so. Und wie ich gewusst habe, dass ich da jetzt wirklich mitspiele, dann bin ich hergegangen und habe das natürlich einmal ein bisschen intensiver angeschaut. Habe mir gedacht, okay, was ist das eigentlich? Auf was habe ich jetzt da einlassen und so? Und meine Oma, die hat mir das damals eh nicht geglaubt, wie ich gesagt habe, Oma, ich spiele jetzt da dann mit, gell? Ja, hat gesagt, ja, genau. Und die hat das dann wirklich erst eigentlich gecheckt, wie halt dann wirklich die erste Sendung ausgestrahlt worden ist.
Ach, tatsächlich?
Ja. Und dann ist das irgendwann normal gewesen, ich weiß. Und das war halt dann so, die waren richtig stolz.
Ja, klar.
Mein Opa und meine Oma, die haben alle Zeitungsartikel ausgeschnitten. Also, ist echt süß. Und ja, gut, jetzt wenn ich da drauf zurück zum Kummer, wie der erste Drehtag war. Also, der erste Drehtag war natürlich aufregend. Du kommst da in die Studios rein, neue Kollegen. die aber alle sehr, sehr nett waren. Also die haben mich wirklich an die Hand genommen, haben mich da mitgenommen, weil ich habe ja wirklich keinen Plan von nichts gehabt. Bloß, dass ich halt mit der Kamera umgehen kann, aber da darfst du ja nicht in die Kamera schauen. Da musst du ja so tun, wie wenn du die Kamera nicht sehen darfst. Also das ist ja wieder was anderes wie bei einer Musik. Und da gibt es eben diese lustige Szene noch mit der Gitti, die verzeiht es heute noch, also die Kirchleitner Rosi. Ja. Da haben wir in der Brauerei gewesen, weil ich habe ja dann quasi Brauerin gelernt, bin ja durch die Lehre quasi nach Lansing gekommen und bin dann zu spät quasi an meinen ersten Arbeitstag in die Brauerei gekommen. Und dann hat halt die Chefin eben gefragt, ja so quasi, Carina, wo warst du noch und warum bist du denn spät? Und meine Tante hat ja daheim einen Bauernhof. Also
die Serientante?
Genau, die Serientante. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich auch kommen? Sagt sie, was, kann oder kann? Und dann so, hä? Das heißt, wirklich, die hat mir angeschaut, wie wenn es Fragezeichen. Dann hat sie wegen so zum Regisseur und dann so quasi, ja, sagt sie, sag doch Kier. Sag ich, ja, bei uns heißt das Kay. Die hat mir angeschaut. Weißt du, an diesem Tag habe ich wirklich nur Fragezeichen aufsteigen sehen. Egal, mit wem ich gespielt habe oder wen ich angeschaut habe. Jeder hat so gedacht, wo kommt denn der her? Wer rettet der? Ich so, keine Ahnung, keiner für. Dann dachte, oh Gott, mich versteht keiner, was mache ich hier eigentlich? Und dann ist es aber mit Tag zu Tag, ist es besser geworden. Mit der Christine zum Beispiel, Tante Moni, habe ich auch so eine lustige Szene gehabt, einmal, da ist Weihnachten gekommen, Christkindlmarkt. Wer will sagen, was da? Genau, am Christkindlmack habe ich immer gesagt. Christkindlmack, wenn man den Neumarkt, Mack sagt, weißt du. Und Christine hat immer gedacht, der hat das Tee vergessen, aber ich suche jetzt einmal nur nichts, gell. Dann haben wir wieder und ich wieder, ja, am Christkindlmack. Und irgendwann sagt Christine so, ja, Carina, du musst Markt singen. Sag ich, warum? Ich bin doch Oberpfälzerin, weißt du? Ich sag dir, wenn mir der Schnobbi gewachsen ist und so. Und dann irgendwann, das war einfach so lustig, weißt du? Die Witze machen wir heute noch. Also wenn ich dann sagst du, ja, heute habe ich mal meine Hauer gemacht, sagt dann Christine, weißt du? Die nimmt dich schon langsam mit an und lernt von mir. Also,
Du betreibst praktisch oberbayerische Aufbauhilfe, um ihnen unseren Dialekt zu vermitteln. Du machst das ganz toll. Du,
die wenn einmal zu uns kommen, dann verstehst du, weißt du, da verstehen wir es nichts. Also ich muss da schon ein bisschen dolmetschen.
Es ist ja so, jetzt für alle, die noch nicht in Dachau am Drehort waren, also es ist ein altes Industriegelände, eine alte Papierfabrik. Auf jeden Fall ist eine Außenkulisse, wo eine angedeutete Kirche ist. Der Brunner
ohne Kirchturm.
Ohne Kirchturm. Mhm. So klein der Brunner wird. Also das Wirtshaus, das schaut ja so winzig aus. Und die Innenszenen sind alle in einer Halle.
Genau. Ja. Also es gibt, muss man jetzt dazu sagen, es gibt eben diese Studios. Wir haben drei Studios, wo diese ganzen Innenkulissen aufgebaut sind. Und dann gibt es eben diesen Außendreh. Also die Außenkulissen, also die Häuser, die man von außen sieht, also zum Beispiel im Brunnerwirt, den Brunnen, die Kirche, aber ohne Kirchturm halt, also wenn so Nahaufnahmen sind. Und dann wird da immer dieses Dorf eingeblendet, kurz vor den Alpen. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Dorf das genau ist, aber...
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Ja, ich glaube, das kann man googeln. Okay. Ich habe das noch nie so drüber nachgedacht, aber auf jeden Fall wird da ein Dorf eingeblendet, das halt quasi so ähnlich ausschaut, wie jetzt das Dorf, das da aufgebaut worden ist. Und da sieht man dann schon den Kirchturm. Aber bei uns, wenn wir jetzt drehen, am Außendreh, dann siehst du immer nur die Kirchenwand und mehr siehst du nicht, weil nach oben schaust du nicht. Also, und genau, und da gibt es feste Studios quasi, feste Kulissen, die immer stehen, wie der Brunnerwirt innen zum Beispiel, die Gaststube, wo ja oft einmal der Sonntagsstammtisch ist, die Vogelhofküche, die steht auch immer.
Und immer am gleichen Platz?
Immer am gleichen Platz. Und dann gibt es aber so Wechseldekos, wie zum Beispiel mein Zimmer, also das Kathis Zimmer. Da ist auch ab und zu mal das Hinterzimmer von der Apotheke drin. Oder dann wird das alles immer umgebaut.
Ach so.
Ja, ja.
Ach, dein Zimmer ist hin und wieder in der Serie das Hinterzimmer der Apotheke.
Genau. Oder war auch mal das Zimmer von Patrick damals, der ja mein bester Freund in der Serie war. Dann ist das einfach umgebaut worden und das muss ja alles ineinander greifen irgendwo. Damit das halt reibungslos abläuft. Also währenddessen, die eine Kulisse aufbauen, drehen wir im anderen Studio und manchmal so eine Kulisse aufbauen. Ich glaube, da sind die bestimmt so einen halben Tag schon mal rum.
Echt?
Ja, ja.
Mhm. Also das heißt, du kannst von deinem Zimmer in die Vogelhofküche gehen. Ist vielleicht oft mal eine Wand weiter oder so. Oder was ist neben deinem Zimmer?
Neben meinem Zimmer ist die Apotheke.
Ach so.
Und es war auch die Kirche gegenüber, wo auch der Beichtstuhl steht.
Ach,
aber das ist zum Beispiel die Kirche, oder halt diese Kirchenbänke, da ist zum Beispiel auch der Bamberger Wohnbereich aufgebaut. Also das sind auch so Wechseldekos, die halt immer wieder aufgebaut werden, wenn halt die Szenen gedreht werden müssen.
Für alle Interessierten, kann man sich das auch mal anschauen?
Ja.
Da und wie macht man das? Ja. Jetzt erzähl mal.
Da gibt es Führungen, zweimal in der Woche, ich glaube Mittwoch und Freitag. Und die kann man buchen, genau, da am besten, glaube ich, geht man einfach mal auf die Internetseite vom BR, da haben wir es daheim, Führungen. Und da kann man dann, genau, Termine buchen. Gibt es eine Anzahl von, ich glaube, 15, 20 Leuten, die da mitgehen können. Und dann kann man sich das Ganze mal anschauen. Und hier und da und dort sieht man vielleicht auch einen von uns mal vorbeiflitzen. Weil direkt beim Drehen im Studio kann man jetzt nicht zuschauen, weil das halt einfach viel zu eng ist alles. Aber wenn es Glück haben und gerade im Außendreh sind und wir gerade im Außendreh drehen, dann können wir es von Weitem auch mal zuschauen, wie das Ganze abläuft.
Du hast ja mittlerweile deine Musik an den Nagel gehängt. Du hast deinen Job als Friseurin gekündigt und widmest dich ausschließlich der Schauspielerei. Mhm. Du hast eigentlich das chilligste Leben momentan, oder?
Das glauben alle. genau, also Musik und Friseur. Gut, Friseur habe ich halt an den Nagel gehängt, weil eben daheim ist daheim gekommen ist. Musik ist dann nebenbei weitergelaufen. Also ich, wie gesagt, ich war dann unter der Woche bei daheim ist daheim, am Wochenende auf der Bühne als Sängerin gestanden. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich muss jetzt einmal Bremse reinhauen, weil Privatleben ist gleich null. Ich habe damals auch meinen Freund kennengelernt und wollte einfach einmal Zeit für mich haben, auch mal ein bisschen ankommen. Und ja, dann habe ich das mit der Musik halt dann erstmal auf Eis gelegt. Ich sage jetzt auf Eis gelegt, weil ich habe es, Musik ist immer noch wichtig für mich und ich habe immer gesagt, sag niemals nie. Es kann sein, dass mir irgendwann wieder da bockt und dann gehe ich ins Tonstudio und dann mache ich wieder Songs oder mache wieder irgendwas.
Welche Richtung dann? Du wirst der Volksmusik treu bleiben, so wie ich es rausgehört habe.
Ja, doch. Also ich,
Weil die, also es hört sich jetzt nicht
so an. Also volkstümlichen Schlager heute, vielleicht ein bisschen moderner oder ich weiß nicht, also das muss man dann einfach auf sie zukommen lassen, wie es in dem Augenblick vielleicht für einen selber dann ist. Aber mir war schon immer wichtig, dass die Texte aussagekräftig sind und Texte auch sind, mit denen ich was verbinde. Also ich singe jetzt nicht irgendwie alles, was so daherkommt, sondern es soll schon auch irgendwo die Leute widerspiegeln, wer ich bin.
Mit welchen Darstellern hast du am meisten zu tun? Wo du sagst, boah, mit denen bin ich auch privat sehr dicke?
Also am allermeisten natürlich Tante Moni. Die Tante Moni spielt die Christine Reimer. Die ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Mensch dort geworden. Also die ist für mich, ich meine, ich bin mit 18, bin ich nach Dachau gekommen. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwie so weit, oder für mich ist das schon weit, von daheim weg bin und dann auch die ganze Woche weg bin. Ich habe immer geschaut, dass ich am Wochenende wieder heimkomme. Aber Christine war so ein Mensch für mich, das war wie so eine Mama. Die hat, ja, gut, manchmal war ich auf sie aufpasst. Wenn wir bei irgendwelchen Weihnachtsfeiern oder so waren, dann haben wir nicht geschaut, dass es gut heimkommt. Also die weiß schon, wie es morgen jetzt sind. Aber es ist einfach, wir haben aufeinander aufgepasst und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Mensch für mich. Es gibt eine kleine Geschichte, muss ich kurz erzählen. So die Anfangszeit, wo ich bei der Homies daheim war, da sind meine Eltern dann auch mal mitgekommen und dann haben sie eben die Christine kennengelernt. Dann habe ich gesagt, Mama, schau her, das ist die Christine, das ist mein Kollegin, mit der da verstehe ich mich ganz gut und so. Und dann hat Mama bloß gesagt, da bist du gut aufgekommen.
Sie ist einfach ein wahnsinniger Herzensmensch.
Voll, voll.
Also Grüße an dieser Stelle gehen raus, vielleicht hört sie es ja an.
ja.
Christine, wir haben dich ganz doll lieb.
Voll, wirklich.
Ja, ist wirklich.
Also ich darf es nie mehr missen wollen in meinem Leben. Und ja.
Ja. Schöne Grüße.
Das Lustige ist halt, wenn ich mit der Christine auch drehe, das sagen wir immer wieder, sie muss gar nichts sagen. Sie macht nur einen Blick oder irgendwas und ich weiß genau, was sie denkt. Und das habe ich mit keinem Menschen vorher irgendwie so erlebt. Wir haben uns ja immer gewünscht, dass irgendwann in der Serie mal rauskommt, dass sie eigentlich mal richtige Mama ist. Aber das ist dann doch nie so Kummer, oh. Leider.
Da habt ihr wirklich den Wunsch eingereicht und gesagt, das wär's.
Ja, es war halt schwierig gewesen, das Ganze zu erklären irgendwie, weil es immer geheißen hat, ich bin ja aus der Oberpfalz, ihr Schwester ist quasi meine Mama. Man hätte halt irgendwie dann ein bisschen was einfallen lassen müssen.
Die Lissi Aumeier?
Wie man das, ja genau. Mittlerweile hat man meine Mama mal gesehen, also Meine Filmmama, die ja von der Lissi Aumeier gespielt worden ist jetzt.
Aber schon traurig, gell? Man wundert sich immer, die Mama kommt sehr selten. In 11 Jahren war sie einmal in Lansing, also die beste Mama war sie nicht.
Ja, das ist aber dann auch, das ist aber dann in der Serie auch bespielt worden, dass die Kathi eben, dass die, also die Filmmama halt immer mehr für die Brüder da war, wie für die Kathi selber. Und die Kathi hat halt immer alles selber durchgezogen. Und das ist dann auch kurz bespielt worden, wie die Mama mal da war. Weil ich habe dann schon irgendwann gesagt, also Leute, jetzt wird schon mal Zeit, dass meine Mama mal kommt. Also ich meine so, jetzt bin ich 11 Jahre dabei. Ich telefoniere ständig bloß mit der Mama, aber irgendwie kommt die nie. Und das ist jetzt einmal erfüllt worden, eben durch die Taufe von meinem Kind.
Hast du da Mitspracherecht gehabt, ob das Kind männlich, weiblich wird oder... Oder ist dir das, oder ob du überhaupt in der Serie ein Kind bekommen kannst?
Nein, also mitreden habe ich da nicht können. Das ist halt einfach beschlossen gewesen, dass das ein Bub wird, dass der Lenz heißt. Mit dem Namen habe ich mir am Anfang...
Ach, das hast du plötzlich dann gelesen. Irgendwann hast du ein Drehbuch
ja,
bekommen.
Ja, das haben sie mir halt einmal erzählt. Ja,
ist,
ja.
Das, ist das so, du bekommst ein Drehbuch und dann, what, ich bin schwanger? Mm. What, was mache ich mit dem heute? Ist das so, oder bekommt man dann schon einen Vorteaser?
Ja, also bei so großen Sachen, die dann anstehen, da wird man dann schon von vornherein ein bisschen drauf eingehen.
Okay.
Wie sagt man, ja, das wird einem dann schon mal ein bisschen erzählt, so was sie jetzt davor haben. Auch, dass ich schwanger werde und so. Und dann haben wir gedacht, okay, weil für mich war immer... Vom Schauspielerischen her. Die größte Herausforderung für mich, habe ich gesagt, wenn ich einmal spielen muss, dass ich ein Kind kriege. Ich weiß nicht warum, aber viele andere Sachen kannst du durch irgendwelche Erlebnisse oder so herholen. Ja. Also vom Schauspielern. Und zur Schwangerschaft, ich meine, ich war ja noch nie schwanger, ich habe ja kein Kind. Ich habe nie gewusst, verdammt, wie spiele ich das jetzt? Wie sind die Schmerzen? Wie... Geht mal diesen Watschelgang, blöd gesagt. Also, ich meine, der ist dann von allein gekommen, weil ich diese Kugel da hingespannt gekriegt habe. Aber, weißt du, dieses Schwerfällige, du musst ja das alles erst einmal, du bist dann nicht mehr so schnell wie vorher. Oder, und dann habe ich eben eine Hebamme, eine echte Hebamme an meiner Seite gehabt, die, mit der, wo ich dann halt auch viel geredet habe und die mir dann auch gesagt hat, du, das läuft jetzt so und so ab und diese Wehen kommen halt in solchen Abständen und ja, da haben wir dann auch viel mit der Szene drauf anpassen müssen, weil die Szene ja eigentlich viel zu kurz ist, um das alles da so zeitlich reinzupacken. Und bei der Geburt zum Beispiel, da habe ich einen ganz lieben Regisseur an meiner Seite gehabt, Gott sei Dank, da wo ich mich wirklich fallen lassen habe können. Und dann habe ich auch gesagt, also der Klaus Knösel war das damals, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, den kenn ich nicht.
Regisseur, ganz toller Regisseur auch. Wir haben nur tolle Regisseure bei uns, also wirklich, die einfach auch menschlich sind und mit denen, wo du reden kannst und ganz toll. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Klaus, sei mal nicht böse, aber da wäre ein Text drin vorkommen, also in dem Moment, wo das Kind kommt,
ja.
Dann hätte ich sagen müssen, ich glaub's nicht. Dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, ich glaube, in dem Moment hat man ganz andere Gedanken, als dass man sagt, ich glaub's nicht. Weißt du, so, weißt du, dann hat er gesagt, na, hau den Satz raus. Weißt du, dann haben wir wirklich mal einige Sätze gestrichen, weil ich glaube, in dem Moment, da atmest du nur und hast ganz, also du hast andere Sorgen, als dass du da jetzt 100.000 Sachen oder Texte reden darfst. Und das war dann auch ganz gut so.
Worst case, wir gehen feiern, du verlierst die Wette und musst dir die Haare rasieren.
Ja.
Was wäre dann? Jetzt, also,
das Gescheitste ist, ich wette nicht.
Nee, aber jetzt einmal, darfst du jetzt zum Friseur gehen und sagen, hey, ich hätte jetzt gern blonde Strähnchen?
Nein.
Oder eine schicke Kurzhaarfrisur?
Nein.
Darfst du nicht?
Nein. Ja, also wenn ich überlege, ich bin, seit ich 13 bin, bin ich ständig irgendwo unter Vertrag. Also erst, ob es mit der Singerei war oder jetzt mit dem Schauspielern.
Ach oh, krass, ist ja voll die Ware.
Ja, im Grunde ist man eigentlich eine Ware, ja.
Okay.
Und auch was Frisuren angeht, man kann natürlich hier und da mal mit jemandem sprechen und sagen, Mensch, ich hätte jetzt mal vielleicht gerne ein paar Strähnen oder ich hätte jetzt gerne mal vielleicht eine andere Frisur. Aber man muss halt alles abklären. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt da in der Piercing-Studio rein und lasse mir jetzt ein Piercing stechen oder Tattoo oder sonst
Stimmt.
was. Ich muss das alles absprechen. Auch was weiß ich, Fingernägel betrifft. Ich kann jetzt nicht auf einmal mit knallrote Fingernägel kommen, weil bei uns wird da alles durcheinander gedreht. Also sprich, ich habe halt immer so, ja, rosa, so normale Farben, also so natürliche Farben quasi drauf, die halt nicht so auffallen. Genau, weil wir drehen halt die Szenen durcheinander. Und einen Tag drehen wir die Szene, eine Woche später drehen wir die andere Szene, die dann quasi im Film danach kommt. Also ich kann jetzt nicht in einer Szene rote Nägel haben und in der nächsten habe ich grüne. Das passt dann nicht mehr zusammen dann. Das ist ja im Film ein Tag.
Jetzt stellen wir uns mal vor, von heute auf morgen daheim ist nicht mehr. Mhm. Was würdest du als erstes machen?
Ich glaube, ich
kein Vertrag.
Ich würde zum Friseur gehen.
Echt, tatsächlich?
Nein, ich weiß nicht. Ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, was ich machen darf. Und ich glaube, es ist einfach total komisch für mich, weil egal, was ich dann machen darf, ob ich zum Friseur gehe oder ob ich mal andere Nägel lackiere oder ich weiß es nicht. Ich werde immer im Hinterkopf haben, darf ich das jetzt eigentlich?
Es ist Wahnsinn. Zum einen dieses normale Leben, ich sage es jetzt mal in der Oberpfalz, als ja unterm Radar, einer unter vielen und dann wieder Dachau. Mhm. Filmfest hier, spontan nach Pfalz-Höchheim da und ein Leben, ich nenne es jetzt mal im Rampenlicht.
Ja.
Was war deine lustigste Fanbegegnung oder die kurioseste Fanbegegnung, was du denkst?
Also die kurioseste, das war so, da war ich vielleicht ein Vierteljahr ungefähr auf dem Bildschirm. Und dann kam in der Brauerei, quasi wo ich halt dann gelernt habe im Film, kamen 500 Euro weg. Und die Kathi hat halt da mal eine Nacht mit jemandem verbracht. Ja, und die Kathi wurde dann verdächtigt, dass sie eben diese 500 Euro gestohlen hat. Im Nachhinein ist rausgekommen, dass es natürlich diese Begleitung war. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste man das noch nicht. Und dann bin ich am Sonntag mit der Mama, mit dem Papa, bin ich zum Essen gegangen in einem Wirtshaus, gell? Und dann kommt da wirklich so ein älterer Herr auf mich zu und sagt, dass du dich nicht schamst.
Nee.
Sag ich, bitte? Ja, schau bloß, dass du die 500 Euro wieder zurückbringst. Weißt du, und alle Leute schauen. Und ich hab mir gedacht, bitte, wo ist ein Loch? Wo ist ein Loch, wo ich versinken kann? Dann hab mir gedacht, entschuldigen Sie bitte. Hab ich gesagt, ich bin Schauspielerin. Das, was da gespielt, das wird nur gespielt, das ist nicht echt.
Ja.
Und dann hat er wegen so in den Kopf geschüttelt und ist einfach gegangen. Dann haben wir gedacht, oh Gott, und die ganzen Leute haben mich angeschaut. Mir war das so peinlich. So peinlich, weil man gedacht hat, allein der, wo jetzt nicht daheim ist, daheim kennt oder schaut, der wird sich denken, sag mal, das blöde Luder, ja, das Luder hat 500 Euro gestohlen, die soll doch schauen, dass die 500 Euro wieder zurückbringt, weißt du? Aber das, ja, also das sind so Sachen. Und ich meine, lustigen und schönen. Es gibt total schöne Momente mit kleinen Fans, die dich anhimmeln, die dich anschauen als den größten Star. Das ist einfach, das kann man nicht beschreiben. Ich hätte nie gedacht, dass ich für jemanden oder für manche Leute mal so wichtig sein kann.
Schaust du dir dann daheim ist daheim selber an?
Anfangs habe ich es öfter und mehr angeschaut. Wir drehen ja oft einmal bis 19.15 Uhr und 19.30 Uhr geht ja dann eben die Sendung los. Und dann habe ich früher schon mal geschaut, dass ich dann schaue, okay, eine Viertelstunde habe ich noch, zack, dass ich heimkomme, dass ich es anschauen kann. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ich habe einen leichten Abstand ein bisschen dazu bekommen. Also was heißt Abstand? Aber früher, wenn ich mit der Singerei auf der Bühne war, dann habe ich meinen Papa immer filmen lassen. Und wenn ich dann nachts von dem Auftritt heimgekommen bin, dann habe ich diesen Auftritt angeschaut und habe geschaut, Mensch, was war jetzt gut und was hätte ich besser machen können. Also ich war sehr, sehr kritisch und ich bin heute noch sehr perfektionistisch, was mir manchmal auch ein bisschen so, wo ich mir denke, ja, weiß ich nicht, ich stehe mir da manchmal selber im Weg oder mache mir da zu viel Stress eigentlich manchmal, wo ich mir denke, ein anderer darf sich nie so viel Gedanken machen. Und so ist es auch beim Schauspielern eben gewesen. Ich habe dann diese Sendungen angeschaut, habe gesagt, Mensch, das nächste Mal, wenn sie eine Nahaufnahme machen, müssen die vielleicht ein bisschen weniger machen im Gesicht oder weiß ich nicht, man lernt halt dann dazu, wenn man selber sagt, das hat mir jetzt nicht so gefallen, das mache ich beim nächsten Mal anders. Und im Moment, ja, ich meine, ich mache das jetzt 11 Jahre, man hat schon so ein bisschen so seine Routinen, man weiß auch, wenn eine Geschichte kommt, wie man das dann spielt, also ich vertraue mir schon ein bisschen mehr.
Daheim ist für dich Familie, Arbeit, was ist es?
Beides. Also es ist komisch, es ist wirklich, ich meine, ich bin jetzt 11 Jahre in Dachau. 11 Jahre unter der Woche in Dachau. Im Grunde habe ich mehr in Dachau gelebt als in der Oberpfalz, wenn man das so sieht. Dachau oder, das ist für mich irgendwie schon, das ist ein zweites daheim, doch. Oder vielleicht auch mehr.
Hast du dann eine Freundin in Dachau? Was sagst du, ach, die habe ich kennengelernt, da gehe ich da. Oder beschränkt sich deine Freundschaften nur auf die Arbeit? Weil wie viele Leute sind da am Set? 100?
Am Set, ja.
Insgesamt in diesem Gebäude, in diesem Gelände?
150? Ich weiß es, ja, in dem Dreh. Also du siehst da nie alle. Also für mich war es immer so festgestanden, ich wollte nie irgendwo anders hinziehen. also so fest hinziehen. Ich wollte immer irgendwie in der Oberpfalz bleiben, daheim bleiben. Das ist für mich einfach mein daheim. Da sind meine Freunde, da sind meine Familie. Und für mich war immer so festgestanden, wenn ich jetzt in Dachau, also ich habe natürlich hier und da Freunde kennengelernt, aber ich wollte nie so richtig feste Freundschaften schließen, weil dann hätte ich mir am Wochenende immer entscheiden müssen, bleibe ich in Dachau oder fahre ich heim. Ja. Und für mich war immer festgestanden, ich fahre am Wochenende heim. Und deswegen war das für mich da unten Arbeit. Hier und da habe ich natürlich mit Kollegen auch was unternommen. Aber der Hauptpunkt war für mich immer in der Oberpfalz.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ja, also ich meine, jetzt habe ich Haus gebaut, werde bald heiraten. Das sind Sachen, die ich mir immer gewünscht habe, dass das kommt. Bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt da trotzdem, ja, den Mann fürs Leben gefunden habe. Und ich möchte ankommen. Also teilweise habe ich es schon geschafft, anzukommen. Aber ich möchte noch mehr ankommen und natürlich möchte er irgendwann eine eigene Familie haben, doch.
Das hast du schön gesagt. Ich würde gerne mit dir zum Abschluss ein kleines Gedankenspiel machen. 3 Personen, mit denen... Du hörst den Podcast, gell?
Ich höre deinen Podcast.
Ja, dann schieß los. 3 Personen. Welche 3 Personen hast du dir denn ausgesucht, mit denen du gerne einen Kaffee trinken gehen würdest?
Also auf jeden Fall meine 2 Omas, die leider nimmer da sind. Und ich finde, man sieht immer erst hinterher, was man an den Menschen gehabt hat, wenn sie nimmer da sind. Und ich erwische mich ganz oft, wo ich mir denke, was hätte Oma jetzt dazu gesagt? Oder wo ich auch, weißt du, ich hätte meine Oma so gern mein Haus noch gezeigt. Wo ich sage, Oma, schau her, das hab, oder meine Omas, schau her, das habe ich mal aufgebaut. Das ist jetzt mein daheim. Das war mir ganz, ganz wichtig gewesen, nur was leider nicht mehr so war. Aber ich glaube, dass die von der Oma schon mitschauen.
Ich wollte es gerade sagen, im Herzen sind die doch immer da.
Ja, und auf jeden Fall, du, ich habe auch Bilder daheim stehen. Die haben immer ihren Platz bei mir im Haus daheim. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn ich mit denen noch mal einen Kaffee trinken kann, boah. Und die 3. Person ist leider auch jemand, der nicht mehr da ist. Mein früherer Kollege, der Ferdinand Schmidt-Modrow. Also der Ferdi, der bei uns den Pfarrer gespielt hat.
Ich kann da heute nur dran denken, wie man diese Nachricht bekommen hat.
Ja, also das war damals wirklich, wenn ich jetzt dran zurückdenke, wir haben ja quasi noch Sternstunden, die Sternstunden-Gala war noch, wo wir alle als Ensemble auf der Bühne gestanden sind und wo wir halt dann auch dieses Weihnachtslied gesungen haben. Und ich weiß noch, das hat nämlich dann zu mir hergekommen, und haben gefragt, ob wir im Nachhinein von der Sendung, da wollten sie nämlich dann einen Übergang zur Internet-Live-Sendung halt quasi machen. Und sie wussten nicht, ob diese Moderatorin das von da nach da rechtzeitig schafft, ob wir das überbrücken könnten. Und da haben sie mich und den Ferdi eben gefragt. Und der Ferdi ist irgendwann gekommen, oh, Carina, die haben uns gefragt, boah, ist das cool, oder? Der war so ein herzensguter Mensch. Und wir haben uns so gefreut, dass wir halt das machen dürfen. So, und das war halt so der letzte Tag, wo ich ihn halt erlebt habe, wo ich ihn gesehen habe, wo ich auch unser letztes Foto zusammen gemacht habe. Also das ist, weißt du, wenn du dir vorstellst, ein paar Wochen später ist dieser jemand nicht mehr da. Wenn du das manchmal zu diesem Zeitpunkt wüsstest, also manchmal ist es ja gescheiter, wenn du das nicht weißt, aber
ja, ja.
Es ist einfach, es ist so unerklärlich. Ich war an dem Tag im Fitnessstudio, das weiß ich noch, ich war im Fitnessstudio und dann hat mich an dem Tag der Lucky angerufen, also der Patrick, der den Patrick gespielt hat, mit dem bin ich ja total gut befreundet auch. Und dann ruft er mich an und sagt, oh Mensch, Carina, ich wollte mal wieder anrufen, wollte fragen, wie es dir so geht. Und haben ein schönes Gespräch gehabt und so. Und am Abend schreibt er mir eine WhatsApp und schreibt nur, das mit dem Ferdi haut mich jetzt um. Da sage ich, was meinst denn du jetzt? Welchen Ferdi? Was meinst denn du jetzt? Weil ich bin nie auf den Ferdi gekommen, dass jetzt da irgendwo es sein kann oder so. Und dann schreibt er mir, der Ferdi ist gestorben. Und dann sag ich, wie? Und hab dann nur ganz laut Nein geschrien. Ich weiß noch, ich hab diese Nacht, ich bin ins Bett gegangen und hab mir gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Also das kann nicht stimmen. Kann nicht stimmen. Mir schreibt da keiner, also der Lucky, das kann nicht sein. Bin ins Bett gegangen und habe die ganze Nacht immer so vor mich hingegrübelt. Ich habe nicht geschlafen, bis dann in der Früh von meinem Schauspieltrainer auch eine WhatsApp kam dass der Ferdi gestorben ist. Und dann ist es langsam so durchgesickert bei mir.
Warum? Riss in der Speiseröhre.
Genau, er hatte einen Riss in der Speiseröhre, was anscheinend angeboren war oder wo halt keiner wusste, dass da eben ein Riss in der Speiseröhre ist. Und ja, er war da im Urlaub, wollte eigentlich halt schöne Zeit verbringen. Das war ja unsere Winterpause. Wir waren alle daheim. Jeder hat seine Zeit genossen. Hat sich gefreut, wenn wir dann wieder das Drehen anfangen, dass man sie wieder sieht. Ja, und einer hat halt dann gefehlt, gell?
Ja, liebe Carina, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, damit wir ein bisschen Mäuschen bei dir in deinem Leben spielen durften. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ich sag danke, Harry. Also ich habe wirklich mich sehr darauf gefreut.
Und dass du hast auch lang mit dir gehadert.
Ja, dass du an mich gedacht hast und ich habe lang hin und her überlegt, wie tief ich blicken lassen will in mein Leben.
Für uns war es tief genug und für dich war es in Ordnung.
Ja, ich denke.
Ja, das ist doch schön.
Du und ich möchte ja, dass die Leute mich ja mal wirklich so sehen, wie es halt auch ist und dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt, sondern dass man auch wirklich viel dafür tun muss und nicht alles bloß irgendwie in Schuss gelegt kriegt.
Ja, das hast du heute mit deiner Geschichte definitiv bewiesen. Wir wünschen dir alles, alles erdenklich Gute bei all dem, was du noch vorhast, was in deinem Leben auf dich zukommen mag. Und
danke
dir. Ja, schön, dass du da warst, liebe Carina.
Ich freue mich auch und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und ganz viel Glück mit deinem Podcast. Ich finde es mega.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.